Ich begrüße Sie zu meiner 9. Vorlesung über John Dee im Sommersemester 2020. In der letzten Vorlesung habe ich ein paar Hinweise gegeben zu dem Themenkomplex Verschlüsselung. Ausgegangen bin ich davon, Dees Idee der enochischen Sprache. Wenn man sich die Frage stellt, wie denn überhaupt Kommunikation mit Engeln einerseits und die Kommunikation unter Menschen andererseits zusammenhängen könnten, und man versucht sich davon eine Vorstellung zu machen, die darauf basiert, dass es eine Sprache oder Sprachlichkeit geben muss, die beides abdeckt, dann sehen Sie schon, dass das eine schrecklich verfilzte Thematik ist. Das geht ja bis dorthin, wo man sich fragen muss, was hat die Sprachlichkeit eines Gebets mit dem quasi perlokutiven Sinn des Betens zu tun? Also eine sehr schwierige Frage, aber wahrscheinlich kann man John Dee an diesem Punkt nicht verstehen, wenn man nicht eine Annahme dieser Art zugrunde legt. Von dem Thema der Verschlüsselung ausgehend haben wir mit der Spionage den Übergang in die politische Sphäre gemacht und schließlich habe ich dann auch die allgemeinere Bedeutung des Geheimen in der Politik und der politischen Philosophie angesprochen. Sie erinnern sich an die Differenz von Arcanum und Secretum, die von Eva Horn so gut deutlich gemacht worden ist. Ganz am Ende stand dann der Hinweis, dass die Entgegensetzung von Aufklärung einerseits Geheimwissen andererseits zumindest insofern differenziert betrachtet werden muss, als wesentliche Impulse der politischen Aufklärung ja aus Geheimgesellschaften gekommen sind. Sie erinnern sich an die doch ziemlich deutlichen Stellen diesbezüglich bei Koselleck und Habermas. Man kann natürlich versuchen, diese Sache zu trivialisieren, indem man sagt, naja, da ist das Geheimhalten etwas rein Akzidentelles, die Impulse, um die es geht, zielen inhaltlich doch in genau die entgegengesetzte Richtung auf Transparenz und so weiter. Und in dem Moment, wo sich das durchgesetzt hat, fällt das Akzidentelle als solches dann natürlich davon ab. Daran ist sicher ein bisschen was, ein Körnchen wahr, aber man sollte mindestens zweierlei dazu bedenken. Erstens sollte man sicherstellen, und zwar sowohl in der methodologischen Dimension wie auch empirisch, dass man auf diese Weise nicht nur ein Argumentum ex post führt. Also, dass das Geheimhalten nicht nur deshalb als etwas Akzidentelles erscheint, weil die Aufklärung letztlich eine politisch erfolgreiche Bewegung gewesen ist, die zu einer allgemeinen Akzeptanz dieser Transparenzprinzipien der Öffentlichkeit politischer Entscheidungen geführt hat. Ich sage, man muss dazu auch philosophische oder methodologische Reflexionen anstellen und nicht nur empirisches Material beibringen, weil dadurch das grundsätzliche Problem berührt wird, auf welche Weise man die konkreten Folgen politischen Handelns mit den Zielen der Handelnden nachträglich in Beziehung setzt. Also viel zu oft verkürzen wir ja diese Frage zu der nach den Gründen des Scheiterns einer Initiative, sagen wir zum Beispiel einer revolutionären Bewegung, und weichen damit der prinzipiellen Frage aus, die sich ja im Fall einer sogenannten erfolgreichen Revolution genauso stellt. In diesen Fällen machen wir es uns dann oft leicht damit, die dominierenden Folgen bzw. Erfolge auch als die dominierenden Intentionen der Handelnden zu interpretieren, wo sich aber doch unter der Gleichheit von Worten oder Parolen sehr beträchtliche Abweichungen verbergen können. Also das ist eine Klausel, die man da beachten sollte, wenn man sagt, dieses Geheimhaltungswesen hat nur eine vorübergehende, ephemere und akzidentelle Bedeutung gegenüber den eigentlichen Zielen. Der zweite Punkt liegt ganz anders, ist konkreter, erscheint wahrscheinlich auch viel weniger wichtig. Aber ganz übersehen sollte man nicht, dass doch die meisten dieser klandestinen Organisationen im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert in ihrer inneren Gestaltung und Kommunikation durchaus eine Menge solcher Bräuche und Formen bewahrt und gepflogen haben, die immer schon für okkulte Gemeinschaften typisch gewesen sind. Also Elemente mythologischer Legitimation, Ritualisierung auf allen Ebenen, Einweihungsrituale, insbesondere die Restriktion des Zugangs, also überflüssig eigentlich der Hinweis, weil sie eh schon immer jetzt an die Zauberflöte denken. Diese Bemerkungen, die ich da am Schluss der letzten Vorlesung gemacht habe, hatten ihren Sinn vor allem natürlich in Bezug auf die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Und dann habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass Francis Yates in mehreren Büchern ähnliche, nicht die gleichen, aber ähnliche Konstellationen schon in einer früheren Epoche, im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, meinte, finden zu können. Dazu sage ich heute etwas und damit zusammenhängend dann auch über Aspekte des Mythischen, der politischen Mythologie und auch was schon die daran betrifft. Die besondere Rolle des Mythischen in der Magie, das werde ich dann in der nächsten und letzten Vorlesung behandeln. Jetzt möchte ich dort weitermachen, wo ich die ambivalente Bedeutung des Geheimen angesprochen habe, vor dem Hintergrund des Gegensatzes von liberaler Ideologie und Absolutismus. Und diesmal schauen wir statt auf den Begriff des Geheimen, auf diesen Gegensatz von liberalen und absolutistischen Tendenzen und Strömungen und versuchen da in einem Exkurs zur politischen Philosophie und Situation im 16., 17. Jahrhundert ein wenig zu differenzieren. Mit dem Zweck letztlich, die historische Situation verständlich zu machen, in der man die politische Seite von John Dees Aktivitäten diskutieren könnte. Denn diese Begriffe Absolutismus, Aufklärung, Liberalismus können sich auf sehr verschiedene Arten gegeneinander verschieben und haben sich auch mehrfach gegeneinander verschoben. Und aus mancher Perspektive bilden sie dann keineswegs nur einen Gegensatz, wie zum Beispiel in der den Österreichern besonders lieb gewordenen Phrase von einem aufgeklärten Absolutismus. Also grundsätzlich, ginge man auf diese Sache grundsätzlich ein, kriegt man es natürlich mit einem Netz von Begriffen zu tun, das ich nicht einmal in seinen allerabstraktesten Zusammenhängen beschreiben kann. Also Zentralismus, der Begriff des Imperialen, der Nationalität, staatsrechtliche Fragen. Also das ist jenseits meiner Möglichkeiten hier. Stattdessen möchte ich die für uns wichtigsten Zusammenhänge von einer bestimmten konkreten politischen Situation oder man könnte sagen Vita aus zu skizzieren versuchen, und zwar, um es abgekürzt zu sagen, von einer Skizze der Geschichte und Politik der Katharina von Medici im Frankreich des 16. Jahrhunderts. Katharina von Medici hat von 1519 bis 1589 gelebt. Das ist also eine richtige Figur, Person des 16. Jahrhunderts. 1519 geboren und 1533 wurde sie mit einem Franzosen, Heinrich von Orléans, der auch nicht viel älter war als sie, verheiratet. Diese Hochzeit von zwei 14-jährigen Kindern war ein Monumentalereignis, ein Riesenaufwand. Für die Festlichkeit sind eigene Gebäude in verschiedenen Orten errichtet worden. Die Braut ist von mehreren Dutzenden Schiffen mit einer Flotte von mehreren Dutzend Schiffen nach Frankreich gebracht worden. Und wenn man sich die Beschreibungen davon anschaut, muss man sich schon fragen, warum eigentlich dieser Aufwand getrieben worden ist. Die 14-jährige Braut gehörte schließlich nicht dem hohen Adel und schon gar nicht einem der regierenden Häuser in Europa an. Und der kleine Bräutigam war nur die Nummer 2 in der französischen Thronfolge. Eigentlich nicht richtig einzusehen auf dieser Ebene, warum da so ein Wirbel gemacht worden ist. Die Sache kann nur klar werden, wenn man sich die politische Situation in Europa in ein kleines bisschen größeren Zügen vergegenwärtigt. Die Hinweise, die ich Ihnen jetzt gebe, gebe ich nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sich dadurch ein paar wichtige Begriffe darstellen lassen. Also es ist sozusagen eine Krücke für mich, um ein paar Begriffe zu fokussieren und in ihren Verhältnissen darzustellen, die ich nicht auf einer allgemein politisch-philosophischen Ebene miteinander in Zusammenhang bringen möchte. Also, zentral in den konkreten Umständen dieser pompösen Feierlichkeit ist der Umstand, dass Katharina de' Medici die Nichte von Giulio de' Medici gewesen ist, der zu dieser Zeit der Papst Clemens VII. War. Und dieser Papst hat 3 Jahre davor, im Jahr 1530, den Habsburger Karl V. Zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt und dadurch den ganz Europa betreffenden, niemand ist davon unberührt geblieben, ganz Europa betreffenden Machtanspruch der Habsburger gleichsam auch noch abgesegnet. Die reale Basis dieses Machtanspruches der Habsburger war die einige Jahrzehnte davor erfolgte Zusammenlegung sozusagen von Habsburger Herrschaft und spanischer Herrschaft. Und diese Machtkonzentration ist überall außerhalb, insbesondere aber von den Franzosen als eine schwere Bedrohung empfunden worden. Und überall, aber besonders in Italien, haben sich die Franzosen mit den Habsburgern bekriegt, Kriege geliefert mit wechselndem Erfolg, eher selten erfolgreich für die Franzosen. Und dazu kommt, dass der damalige französische König, Franz I., seinerseits massive Ambitionen auf die Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gehabt hatte und auch an dieser Front dem Habsburger unterlegen war. Das heißt, unter dem Strich, dass er jetzt 1533 die Nichte des Papstes mit einem seiner Söhne verheiraten konnte und der Papst selbst seine Nichte zu dieser Hochzeit nach Frankreich begleitet hat, war ein grandioser Prestige-Coup, den er gar nicht genug ausschlachten konnte. Also der Aufwand für das Fest hat gewissermaßen als solcher eine ganz konkrete außenpolitische Bedeutung gehabt, war eine außenpolitische Demonstration. Den Habsburgern ist angesichts dieser Sache nichts anderes übrig geblieben, als immer wieder auf die standesmäßige Unterlegenheit der Braut hinzuweisen, die allerdings einer der allervermögendsten Familien der ganzen Welt angehört hat, und darauf hinzuweisen, dass sie ja sowieso nur mit einem jüngeren Prinzen verheiratet worden ist. Also die Sache so da wieder zu bagatellisieren. Um die Komplexität dieser ganzen Situation einzuschätzen, sollte man auch wissen, dass der französische König Franz I. in zweiter Ehe mit einer Spanierin aus dem Haus Habsburg, kinderlose Ehe allerdings, verheiratet war und dass er auf der anderen Seite zugleich den Habsburgern permanent Schwierigkeiten gemacht hat, indem er protestantische Bewegungen im deutschen Sprachraum unterstützt hat. Das ist ein Punkt, der nicht unwichtig ist, weil da auf längere Sicht starke Affinitäten mit wechselnden Personen sozusagen, aber einer konstanten Tendenz, Affinitäten mit englischen Bemühungen entstanden sind. Die Lage der Katharina Medici hat sich ein erstes Mal scharf geändert, als 3 Jahre später der ältere Bruder ihres Gemahls Heinrich verstorben ist. Jetzt war sie Gattin des Thronfolgers. Sie hat sehr gute Beziehungen zu ihrem Schwiegervater, dem Franz I., unterhalten, der aber 1547 gestorben ist, und jetzt war sie Königin. Sie hat eine Menge Kinder gehabt, relativ späte Kinder gekriegt, aber nicht wenige, darunter 4 Söhne, die interessant sind, die eine Kontur in der Geschichte haben, mit den Namen Franz, Karl, Heinrich und der jüngste Hercule. Ihr Mann, Heinrich II., ist 1559 verstorben, sie war damals 40, und sein Nachfolger ist ihr Sohn Franz II. Geworden. Also da wurde gesagt, Franz, Karl, Heinrich. Sie war sozusagen die Mutter von 3 Königen von Frankreich hintereinander. Der erste war eben dieser Franz II., der auch schon wieder ein Jahr später dahin geschieden ist. Und da beginnt der eigentlich interessante Teil ihrer Geschichte, denn jetzt wurden ihre anderen Söhne, Karl und Heinrich, nacheinander König von Frankreich, waren aber jeweils bei der Krönung entweder zu jung oder zu wenig erfahren oder einfach zu wenig willens, die Verantwortung der Krone auch wirklich zu übernehmen und die Geschäfte zu führen. Mit einem Wort, von diesem Zeitpunkt an ist Katharina von Medici zu der bedeutendsten Kraft in der französischen Politik für viele Jahrzehnte geworden. Er hat sozusagen neben oder hinter oder über ihren Söhnen die Geschicke des Landes bestimmt. 2 Punkte sind im Hintergrund dieser Lebensgeschichte zunächst bedeutsam oder sollten ergänzt werden. Bei dem ersten geht es darum, dass in einer Hinsicht das französische Königshaus sehr gut dastand zu der Zeit, als Katharina von Medici geheiratet hat, nämlich die Krone war reich. Und aufgrund von Aktivitäten ihres Schwiegervaters Franz I. vor allem reich an Land. Der Krone gehörte in Frankreich fast 3/4 des Landes. Also das ist ein sehr großes Plus im Vergleich mit den anderen Monarchien Europas und hat vor allem Gewicht in der Balance der Kräfte gegenüber den selbstständigen Fürsten und ist natürlich auch ein gewisser Vorsprung, wenn es um das Ziel einer allgemeineren politischen Zentralisierung geht. Umso signifikanter freilich auch die Verschlechterung der finanziellen Situation in den folgenden Jahrzehnten, die nicht zuletzt auf das zurückzuführen ist, was der zweite Punkt ist, auf den ich aufmerksam mache, und das ist eben das große Thema der Religion und Religionspolitik. In einem gewissen Sinn hat Katharina eine Fortsetzung der Linie von Franz I. betrieben, die nämlich darin bestanden hat, gegen die Protestanten, die Hugenotten, im eigenen Land vorzugehen, aber für die Protestanten im feindlichen Ausland zu sein, also das sozusagen als Instrument, die protestantische Bewegung als ein politisches Instrument mit verschiedenen Hebelwirkungen im In- und im Ausland zu behandeln. Sie hat diese Linie fortgesetzt, aber dadurch, dass der ab einem gewissen Zeitpunkt wichtigste Exponent der Hugenotten in Frankreich ihr eigener Schwiegersohn war, Heinrich von Navarra, der spätere Heinrich IV., der mit ihrer Tochter Margarete verheiratet war, ist das für sie doch ein bisschen anders gewesen, und sie musste im Land selbst auf einen Ausgleich bedacht sein, vor allem nach der traumatischen Bartholomäusnacht bei der Hochzeit von dem Heinrich von Navarra mit ihrer Tochter. Also aufgrund ihrer Herkunft und der doch sehr komplexen Loyalitäten, die für sie bestanden, war sie mehr oder weniger gezwungen dazu, da im Land selbst sozusagen vermittelnd und ausgleichend und dämpfend zu wirken. Sozusagen der nationalen Einheit Vorrang zu geben vor der Religionsfrage. Die liberal-tolerante Gehalte ihrer Politik gehen in dieser Periode einher mit Tendenzen, die auf lange Sicht den Absolutismus begünstigen werden. Das ist die Hauptbotschaft, die man da herauslesen sollte. Es geht in Richtung auf einen zentralen Nationalstaat, der sich so weit wie möglich unabhängig von Bekenntnisfragen konstituiert und erhält. Aber angesichts der Permanenz der Hugenottenkriege, die sich zu keinem Zeitpunkt endgültig einstellen oder entscheiden ließen, hat das eine genauso permanente und unendlich mühsame politische Aktivität bedeutet, mit der immer wieder in den verschiedensten Situationen ein Ausgleich, gegenseitige Toleranz und vor allem Versöhnung der streitenden Parteien angestrebt worden ist. Und da in diesem Bereich wird dann ein zweiter Punkt wichtig, und das ist die Geschichte dieses jüngsten Sohnes, Hercule, der nach dem Tod seines älteren Bruders Franz in Franz umbenannt worden ist. Also der in der Geschichte, in den Geschichtsbüchern nie Hercule heißt, sondern immer Franz der Dritte. Der ist nie König von Frankreich geworden, hat aber eine ganz, ganz wichtige politische Rolle gespielt. Der hat nämlich in den zeitweise sehr instabilen religionspolitischen Verhältnissen einen deutlicher pro-protestantischen Standpunkt eingenommen als der Rest der Familie und stand aus diesem Grund immer in einer gewissen Spannung zu dem Bruder, der gerade offiziell König war, vor allem später dann Heinrich III., der von 1574 bis 89 König war. Und da in dem Ausgleich dieser Beziehungen zwischen den Brüdern, die ja jeweils über eine eigene Machtbasis verfügt haben, da lag auch ein wesentlicher Punkt dieser Versöhnungs- und Vermittlungspolitik von Katharina von Medici, also der gemeinsamen Mutter. Und ein typischer Aspekt dieser Vermittlungspolitik, ganz charakteristisch auch für unser Thema und im Zusammenhang mit Dingen, die ich in früheren Vorlesungen besprochen habe. Also ein ganz wesentliches Mittel dieser Politik war die Veranstaltung von Festen. Also von groß angelegten, pompösen Zeremonien. Insbesondere, also das waren Festlichkeiten mit einem unglaublichen Aufwand, wo Parks angelegt worden sind, Turniere stattgefunden haben, Wasserspiele, vor allem einige große Feste in der Zeit der Regentschaft Karls IX., also in den 60er und frühen 70er Jahren. Und da sind immer alle Parteien dabei gewesen. Und sie hat sozusagen da die diplomatische Szene reguliert. Das Interessante ist, es gibt eben, also diese Feste sind verständlicherweise damals noch nicht im Fernsehen übertragen worden, aber sie sollten natürlich eine Publikumswirksamkeit haben, und es gibt von diesen Festen aus den 60er und 70er Jahren Zeichnungen. Ein französischer Künstler hat davon Zeichnungen gemacht, von den, wo man die wirklichen Personen, die da waren, ihre Verkleidungen, die Kostüme und das alles erkennen kann. Und in den frühen 80er Jahren sind in den Niederlanden aufgrund dieser Zeichnungen Teppiche gewebt worden. Das sind die sogenannten Valois-Teppiche, die man, glaube ich, auch heute noch, also die seit ewigen Zeiten in Florenz in den Uffizien hängen. Das von einem niederländischen Künstler, man nimmt an, Lucas de Heere, ist das Design für diese Teppiche gemacht worden. Die Weichen, die sind eindeutig auf der Grundlage dieser Zeichnungen entstanden, weichen aber in einer signifikanten Weise davon ab, nämlich bei fast allen ist es so, dass da ein zusätzlicher Vordergrund dazu kommt, also dass da Personen im Vordergrund stehen, auf den Teppichen, auf den Bildern auf den Teppichen, die den Vorgang aktualisieren. Also die ihn sozusagen in die Zeit der Regentschaft des späteren Königs Heinrich III. Verlegen. Also die früher, da ist auf einmal der Heinrich III. Da, der dort in der Zeichnung unter Umständen überhaupt nicht zu sehen war oder irgendwie nur ein anderer, der steht da jetzt ganz vorne. Und was war der Anlass dieser Umdeutung sozusagen in der Zeichnungen in den Teppichen? Das war der Einzug des Franz III., also dieses jüngsten Sohnes der Katharina Medici, in die Niederlande im Jahre 1582, wo er Landesherr der Niederlande werden wollte, was letztlich nicht wirklich gelungen ist. Also der wollte der Herrscher eines protestantischen Landes werden. Obwohl er selber katholisch war, hat seine Sympathie für die Protestanten immer deutlich genug ausgedrückt. Die ist ihm aber nicht so in dem Maß erwidert worden, dass er sich hätte wirklich durchsetzen können. Also an dem ist sehr interessant, dass auch sehr interessant ist zum Beispiel auch der Punkt, wenn man da diese Seite des religiösen Bekenntnisses betrachtet, dass hintereinander zwei Söhne der Katharina von Medici als Anwärter auf eine Ehe mit der englischen Königin Elisabeth betrachtet worden sind. Und da ist auch ein signifikanter Unterschied. Zunächst Heinrich III., wo durch irgendwelche Diplomaten eben so diese Möglichkeit angedeutet worden ist, auf beiden Seiten. Die beiden präsumtiven Eheleute haben, sehr schnell kam, dass irgendwelche solche Nachrichten publik geworden sind, ihre gegenseitige Antisympathie schärfstens ausgedrückt und sind einander nie begegnet. Hingegen dieser Franz III., bei dem war das ganz was anderes, der ist ein realistischer Kandidat geworden, der hat die Königin getroffen, die haben sich auch sehr gut verstanden, sie haben nicht wirklich geheiratet, es ist nicht zu einer Heirat gekommen, aber die sind im Guten voneinander geschieden, der ist dann von England in die Niederlande gereist und sie hat ihn da ein Stück auf dem Rückweg begleitet und die haben sich über ihre politischen Ansichten geeinigt und gegenseitig Geschenke gemacht und so weiter. Standen sich politisch und ideologisch nahe in diesem Gedanken einer auf den Ausgleich der religiösen Gegensätze gerichteten Politik. Also die Grundidee war sozusagen, dass das Regieren als politisches Handeln, und zwar als veränderndes und auf Erhalt sozusagen eines gemeinsamen Staatswesen gerichtetes Handeln zu verstehen. Und da hat es eben in Frankreich so eine Gruppe von politisch wichtigen Personen gegeben, die sich als eine Art von Partei verstanden haben und eben den Namen Politik hatten. Also man könnte sagen, eine Partei oder eine Gruppe der sogenannten Politiker. Die haben sozusagen das Regieren als politisches Handeln. Und Franz I. war einer oder vielleicht der wichtigste Exponent dieser Partei der Politik. Das war eine Gruppe, der eben Vertreter aller Bekenntnisse angehört haben, wo zum Beispiel auch der Heinrich von Navarra dazu gehört hat. In diesen Teppichen und Zeichnungen von den Festen der Katharina Medici zeigen oder aus ihrer Zeit kommen, da ist immer die Katharina die zentrale Figur. Also man muss diese Feste sozusagen als eine politisierte Variante des Zeremoniellen betrachten, das wir in dem Zusammenhang der verschiedenen magischen Dimensionen bei Agrippa und dann auch bei bei John Dee kennengelernt haben. Solche Feste sind auch in England gefeiert worden. Das war sozusagen eine eigene Form politischer Kunst. Und in England bei verschiedenen signifikanten Gelegenheiten übrigens sind im Rahmen von solchen Festen, die Tage gedauert haben, dann auch Theaterstücke aufgeführt worden. Und habe schon mal darauf hingewiesen, dass man annimmt, dass Shakespeares Sturm auch im Rahmen eines solchen Festes, aber zu einer Zeit, wo der John Dee schon nicht mehr gelebt hat, aufgeführt worden ist. Im Jahr 1589 ist der regierende König Heinrich III. Ermordet worden. Von dem schon früher klar war, dass, weil er kinderlos ist, der einzige, also der nächste in der Thronfolge dieser Franz III. Sein würde, der aber schon vorher gestorben war, 1584, und so ist ihm dann diese Herrschaft der Valois zu Ende gegangen und Heinrich IV. König geworden. Ich sage dann jetzt, also diese ideologische Einstellung, die die da gehabt haben und für die Katharina von Medici so quasi als zentrale Figur steht, die hat auch einen theoretischen Reflex. Und zwar in dem Werk des damals sicher bedeutendsten politischen Theoretikers überhaupt, nämlich von Jean Bodin. Das ist auch so ein Leben exakt im 16. Jahrhundert, von 1530 bis 1596 hat er gelebt und das große Werk, sechs Bücher über die Republik. Hauptsächlich ein Berater, zunächst einmal hauptsächlich ein Berater Karl des IX. Gewesen, hat sich aber um 1570 deutlich dieser Bewegung der Politik, also des Franz des III., zugewendet. Und das heißt, ein Bekenntnis abzugeben zu religionsunabhängigen, diesseitigen Werten, wie zum Beispiel, das ist etwas, was dann in der französischen Geschichte natürlich eine unglaubliche Tradition entwickeln sollte, den Frieden als so einem Wert. Also religionsabhängige, diesseitige Werte, die Politik leiten können, die sie als Ziele verfolgt. Religiöse Toleranz, politische Einheit und Frieden. Die Idee war, die eigentliche Idee bei Bodin war, dass religiöse Toleranz eben nicht im luftleeren Raum entstehen kann, sondern nur im Rahmen politischer Einheit und gleichsam unter einer politischen Moderation möglich sei. Also das ist so quasi das theoretische Pendant zu der praktischen Aktivität von Katharina von Medici. Die sozusagen etwas burschikosere Parole, die dem entspricht, ist besser Frieden in einer Tyrannei als Leiden in den Bürgerkriegen. Vor allem nach der Bartholomäusnacht, also 1572, hat sich Bodin mit dem Anjou, mit dem Franz, Herzog von Anjou, mit dem Franz III. Solidarisiert. Katholiken, Protestanten, alle möglichen haben also zu dieser Gruppe der Politiker gehört. Da wurde eine vom König unabhängige eigene politische Linie verfolgt, in den Niederlanden, auch in England. Bodin selbst hat dann so quasi seine Loyalität ein bisschen hin und her gewechselt, hat sich dann wieder mehr dem Karl und dann später doch wieder dem Anjou zugewendet und hat diesen Franz III. Tatsächlich auch im Jahr 1581 nach London begleitet, wo es um das Projekt einer Heirat mit Elisabeth gegangen ist und ist dann auch mit ihm in die Niederlande weitergereist. Also das Interessante ist hier eben dieses Zusammengehen von eindeutigen Tendenzen zum absoluten Staat mit dem Willen der Friedenssicherung und einer Liberalität auf so quasi ideologischer Ebene. Sehr wichtig ist auch die Definition des Begriffs der Souveränität durch Baudin. Und so. Wenn es in diesen Zusammenhängen, das ist jetzt nur eine Fußnote, um unser Thema vom letzten Mal, um Geheimhaltung geht, dann sicher noch immer im Sinne des Arcanum und nicht so sehr des Secretum, also als Macht oder Regierungsinstrument und nicht so sehr als soziale Beziehung einer besonderen Art. Man könnte diese Art von politischer Einstellung bezeichnen als Liberalismus vor dem Liberalismus, ne? Als etwas, was aus der politischen Geschichte Europas mehr oder weniger verschwunden ist, wird ja in den Geschichtsbüchern auch nicht gelehrt, verschwunden ist, weil es eben etwas dann gegeben hat, was diese Tradition wieder aufgenommen hat, was wesentlich anders war und diese Motive nicht mehr gab. Wenn man in diesem Sinn heute noch von Liberalismus spricht, dann unter solchen qualifizierenden Titeln, wie dass man sagt, Werteliberalismus. Ne? Aber warum eigentlich? Warum ist das verschwunden? Ein Punkt, auf den ich dann heute noch einmal kommen werde, die unglaubliche Bedeutung des 30-jährigen Kriegs, der wieder alles zunichte gemacht hat, was da vorher existiert hat, an Initiativen, um die religiösen Bekenntnisse miteinander zu versöhnen. Nach dem 30-jährigen Krieg, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts, wird der Liberalismus sozusagen noch einmal neu erfunden und seine frühere Gestaltung wegen Erfolglosigkeit zumindest vorläufig mal vergessen. In den großen Konfrontationen des 30-jährigen Kriegs sind Mittelpositionen nicht gefragt gewesen. Die Nationalstaaten haben sich auch so entwickelt, wobei natürlich nicht so ohne weiteres klar ist, was das überhaupt heißen soll, und in vieler Hinsicht, was ich Italien oder Deutschland, ist ja gar nicht so klar, was Nationalstaat eigentlich bedeuten soll, und ist das dann oft eine Rückprojektion aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Nationalismus des 19. Jahrhunderts. Aber wichtig ist natürlich auch zu sehen, was waren die Inhalte dieser politischen Bewegung. Das sind eben Inhalte gewesen, die man heute gar nicht mehr primär als solche des politischen Handelns direkt wahrnimmt. Also Toleranz, Versöhnung, eine Tugendethik, die wieder sehr stark an antike Vorbilder anknüpft, ein diesseitsbezogener Humanismus, eine Betonung von solchen Werten wie Liebe, Versöhnung, gegenseitiges Verständnis. Also das sind Konstellationen, könnte man sagen, um den Begriff der Nation herum. Der andere große Begriff, ich möchte nicht sagen unbedingt Gegenbegriff, aber der andere große Begriff, den man dazu betrachten muss, zu dem der Nation, ist der Begriff des Imperiums. Also zunächst einmal, habe ich ja auch schon angesprochen, in der Verkörperung des Heiligen Römischen Reiches. Aber was das bedeutet, das ist ja zunächst einmal nur eine Hülse, was bedeutet das wirklich? Also in dem Karl dem V. repräsentiert. Da ist dieser imperiale Anspruch real, bis zu einem gewissen Grad real, als Anspruch fassbar, und das Imperiale auch eine Zielvorstellung der Politik Karls des V. Das geht in verschiedene Richtungen, in eine quasi realpolitische Richtung, wo der Hauptprogrammpunkt natürlich die Zerstörung des selbstständigen Frankreich wäre, also das Ziel, die Herrschaft der Franzosen in Italien endgültig zu brechen, und dann womöglich auch noch die Herrschaft der Valois in Frankreich selber zu beenden. Also das sind Kriege mit Franz, zwischen Karl dem V. und Franz dem I., was aber natürlich nicht endgültig gelungen ist, wie wir ja eben gehört haben. In dieser Hinsicht einfach das Ziel, überall auf der Welt der letzte Bezugspunkt von Macht zu sein. Also auch wenn es keine unmittelbare Macht im Lande geben sollte, überall auf der Welt der letzte Bezugspunkt für alle Fragen von Macht zu sein. Das kann man so quasi als die eine Seite dieses Begriffs des Imperialen bezeichnen. Und überall auf der Welt gegen die Franzosen gewinnen. Ein Minimalgehalt. Also so ein Konzept hat natürlich einen gewissen ein Element von Rationalität, Zielbezogenheit und hat in dem Sinn was Unmittelalterliches, also was typisch Neuzeitliches. Dazu gibt es aber natürlich auch noch einen zweiten Aspekt, der ideologischer ist in diesem Begriff des Imperiums. Und das ist einfach die Anknüpfung an das römische Imperium, die Assoziation mit Rom, wo dann die Rolle des Papstes eine gewisse Bedeutung hat, die faktische Verbindung mit der päpstlichen Gewalt andererseits. Also in dem italienischen Interesse verbinden sich die beiden Bedeutungsaspekte, diese Anknüpfung an das römische Reich und die Auseinandersetzung mit den Franzosen. Also die fügen sich zusammen zu einer, könnte man sagen, Repräsentation der imperialen Idee in der Person dieses Karl des V. Der Punkt ist aber natürlich, dass diese Repräsentation nie wirklich mit den entscheidenden politischen Realitäten kongruiert hat. Unter dem ersten quasi politischen Aspekt war die Auseinandersetzung mit Frankreich nie ein endgültiger Erfolg. Ja, es gibt viele, die sagen, dass diese Strategie eher dazu geführt hat, dass diese ganzen durch Heirat verbundenen Herrschaftshäuser eher geschwächt worden sind, weil sie eben immer in diese Auseinandersetzungen hineingezogen worden sind. Und das gilt natürlich vor allem auch für die Macht in den eigenen Ländern. Und unter dem zweiten Aspekt, also unter dem religiös-ideologischen Legitimationsaspekt, ist das Scheitern oder das Vorbeigehen an der Realität womöglich noch offenkundiger, weil was soll es denn bedeuten, wenn man sich der Unterstützung des Papstes zu versichern, die tatsächlich ja immer gehalten hat, wenn aber zur gleichen Zeit der Religionsstreit im eigenen Land einem aus den Händen geglitten ist. Also da muss man, damit man die Unterstützung des Papstes sozusagen wirklich genießen kann, hat man im eigenen Land dort, wo es brennt, gar nichts davon, sondern man hat nur was davon, wenn man selber nach Rom fährt. Wenn also die Basis für das Wirken der Autorität Roms in jeder Hinsicht sich sozusagen aufzulösen beginnt. Also, wenn wir von diesem Imperator Karl dem V. sprechen, haben wir möglicherweise sowas wie eine Repräsentanz ohne Signifikat vor uns, ohne kongruierende reale Bedeutung, eine wesenhafte Repräsentation, eine Repräsentation einfach nur als Repräsentation. Das ist etwas, was faktisch auch von vielen Historikern erkannt worden ist und man hat gesagt, dieses immense Imperium Karls des V. hat in Wirklichkeit gar keine politische Realität gehabt. Also das wird auch von Francis Yates in einem ihrer Bücher einmal so festgestellt, dass dieses Wiedererwachen des Imperialen in Karl dem V. in Wirklichkeit ein Phantom gewesen ist. Er hat halt so ausgeschaut wie der Herrscher über die ganze Welt aufgrund seiner Heiratspolitik und nach seinem Tod, wie Philipp II. Auf den spanischen Thron gekommen ist, ist das Ganze wieder in sich zusammen gefallen. Also, das heißt aber für den Begriff des Imperialen auch was ganz was Interessantes, nämlich, dass der weiter existieren kann, auch ohne, dass das Imperium eine echte Realität hat. Also, dass sowas wie ein imperialer Anspruch auf einer mehr oder weniger imaginativen Ebene dann noch immer leitend sein kann, von realpolitischer Verwirklichung ablösbar, ne? Und ablösbar auch von dem traditionellen Legitimationsvehikel, dem Papsttum, in Wirklichkeit von allen konkreten Strategien ablösbar. Auf der anderen Seite natürlich gibt es das, oder ist die Realität von dem nicht zu bestreiten, was wir aus unserer heutigen Sicht die wirkliche, die reale imperialistische Politik in dieser Zeit nennen würden, also die Eroberungszüge in die neue Welt hauptsächlich. Die sind aber in Wirklichkeit keine Basis für das Imperium in diesem ideologischen Sinn gewesen und haben faktisch ja viel eher Risiken dargestellt als eine Legitimationsbasis, weil sie ja die Staatshaushalte so enorm belastet haben und weil der Ausgang dieser Expeditionen immer ungewiss gewesen ist. Also das, was wir heute noch und in Zusammenhang mit dem, was auch heute noch stattfindet, als imperialistische Politik, als Eroberungs- und Ausbeutungspolitik bezeichnet zu der Zeit, war nicht geeignet, dem, was die Ideologie des Imperialen gewesen ist, sozusagen eine Stütze oder Legitimation zu geben. Das konnte nur auf einer imaginären Ebene sozusagen miteinander verbunden werden. Auch die Kirche hat ja, also das Imperium hat sich so nicht legitimieren können, auch die Kirche hat als Legitimation nicht mehr, auf Dauer nicht mehr wirklich funktionieren können, weil die Religionsstreitigkeiten das Reich zerrissen haben. Und zum Beispiel in England ist die Kirche als Legitimation sowieso keine Option nach der Trennung von Rom. Also wenn in England so eine Bestrebung manifest wird, dann von vornherein unter geänderten Voraussetzungen. Und hier beginnt, oder hier kann man ansetzen mit Überlegungen zu der Rolle des Mythos, wo Mythologisierung sozusagen genau diese Art von Legitimationsfunktion mehr oder weniger ersatzweise übernimmt für den Gedanken des imperialen Anspruches. Also wo so quasi die Legitimation durch die Kirche fehlt, wo quasi in Wirklichkeit die Innenpolitik dauernd vor dem Scheitern steht angesichts der Religionsstreitigkeiten und bemüht sein muss um Ausgleich, um Prinzipien, die ein gegenseitiges Verständnis der Konfessionen ermöglichen. Da kann der imperiale Anspruch als solcher sozusagen zu seiner eigenen Legitimierung am ehesten noch auf sowas wie Mythologisierung zurückgreifen. Und das gibt es natürlich in vielen Bereichen und Ländern und in verschiedenen kulturellen Zusammenhängen. Das ist besonders interessant eben in England. In England hat diese Tendenz zur Mythologisierung des Politischen und insbesondere zur Legitimierung der imperialen Ansprüche, die man ja gegen die Spanier und Habsburger durchsetzen möchte, überall auf der Welt, da hat das eine besondere Bedeutung und zwar unter zwei Aspekten hängt zusammen. Also das eine, man könnte auch sagen, das ist eine, bildet eine Einheit und der zweite Aspekt ist sozusagen eine spezielle Facette an dem ersten, nämlich die Entwicklung oder die Verbreitung eines sogenannten Tudor-Mythos, also eines Mythos des Hauses Tudor, der Heinriche und Königin Elisabeth und speziell ein Kult der Königin selbst, also ein Kult um diese eine Person der Königin Elisabeth als solche. Also solche Mythologien für ein Ursprungsmythen für ein Herrscherhaus. Ursprungsmythen für ein Herrscherhaus. Die gibt es nicht nur in England. Sowas haben die Franzosen auch, aber das hat bei ihnen nicht dieselbe Rolle gespielt. Funktioniert alles gleich. Nach dem Prinzip, wir haben unseren eigenen Aeneas. So wie das Römische Reich den Aeneas hatte, so haben die Franzosen und haben die Engländer im 16. Jahrhundert jeder auch seinen eigenen Aeneas, der heißt natürlich anders. Der Franzosen hat wenig überraschend Francus geheißen, der Aeneas der Engländer hat Brut geheißen. Da geht es einfach darum, von diesem Brut, da gibt es Abstammungslinien, die führen dann bis zu dem König Arthur und direkt in die Abstammungslinie der Familie Tudor. Also die Königin Elisabeth stammt klarerweise aus, die hat eine genauso würdige Ahnenlinie wie irgendein römischer Kaiser gehabt hat, Augustus gehabt hat oder sowas. Also das sind wirklich, könnte man sagen, genealogische Kunstmythen oder Mythen, die um Kunstgenealogien herum gebaut worden sind. Ein sehr, sehr interessante Dokumente dazu gibt es bei Shakespeare. Der hat das aber nicht erfunden. Also da, eins von den späten Dramen Shakespeares, Kimberlein, da geht es zum Beispiel um so einen englischen Heros noch vor dem König Arthur, der ja spätantik, frühmittelalterlich oder sowas, dieser Kimberlein wäre ein Zeitgenosse des Augustus gewesen, zum Beispiel. Und da gibt es bei Shakespeare in diesem Drama ganz lustige Stellen, die zeigen den Spirit, wie man sich das vorgestellt hat, was sozusagen England als Imperium ist, im Vergleich zu, in Relation zu dem römischen Imperium. Also, da sagt zum Beispiel, da kommt irgendein römischer Botschafter, kommt nach England und verhandelt da mit diesem Engländer Kimberlein, und dann kann sich der römische Botschafter folgenden Kommentar über Julius Caesar anhören. A kind of conquest Caesar made here, but made not here his brag of came and saw and overcame. With shame, the first that ever touched him, he was carried from off our coast, twice beaten, and his shipping on our terrible seas, like eggshells moved upon their surges, cracked as easily against our rocks. Also, das sind gekommen, die waren schon da, ihr wart schon da, ja, ihr wart schon da, das ist schon richtig, jetzt ist aber da. Aber bei uns hat er nicht gesagt, wenig wie die Witze, und mit Schande hat er wieder abziehen müssen. Also da wird so quasi, wir sind mindestens so gut wie die. Sehr interessant ist allerdings, dass am Schluss die ganze Geschichte, dieses Drama, mit einer Versöhnung endet, zwischen den beiden Imperien, zwischen dem englischen und dem römischen Imperium. Well, my peace we will begin, sagt der Kimberlein am Schluss. And Gaius Lucius, although the victor, we submit to Caesar. Also wir geben den wieder zurück, and to the Roman Empire, promising to pay our tribute. Also wir zahlen euch sogar was. The imperial Caesar should again unite his favor with the radiant Kimberlein, which shines here in the west. Also wir sind da, das, was die Römer im Mittelmeer sind. Lord be the gods and let our crooked smokes climb to the nostrils from our blessed altars. Publish we this peace to all our subjects. Set we forward, let a Roman and a British ensign wave friendly together. Das ist sehr, sehr, sehr typisch. Also im Zeichen einer endgültigen Versöhnung erheben wir einen imperialen Anspruch, der gleichberechtigt ist dem, den die Römer gestellt haben und gegen den die Habsburger natürlich nichts sahen. Das ist die eine Seite, da gibt es ja enorm viel Literatur dazu, zu dieser Mythologie der Herrschaft. Das andere ist, das, was sich auf die Figur der Königin selber konzentriert hat. Die Deutung der Königin Elisabeth selbst als nicht nur eine Nachfahrin in dieser mythologischen Genealogie, sondern als selbst eine mythologische, eine mythische Figur. Und zwar unter dem Zeichen der kämpferischen Jungfrau, der Göttin oder der mythischen Figur der Astrea, die sozusagen ein anderer Name ist für Diana, Artemis, Pandora und so weiter. Also da gibt es dann Gedichte auf die Königin, da heißt Queen and Huntress, Chaste and Fair. Ne? Da gibt es kanonische Stellen sozusagen, die bei Ovid und bei Vergil vor allem, die da publiziert worden sind zur Untermauerung dieser Identifikation mit einer göttlichen Gestalt, also in den Metamorphosen, in dem Zeitalterabschnitt, Übergang zum eisernen Zeitalter. Dahin liegt alle Frömmigkeit, Victa jacet pietas, et virgo cede madentis ultima celestum terras Astrea reliquit. Also das ist die letzte, die Jungfrau Astrea ist die letzte, die diese vom Gemetzel gezeichnete Erde verlässt. Und das hat man dann immer in Beziehung gesetzt mit dem Mythos vom goldenen Zeitalter, mit einer Möglichkeit der Wiederkehr des goldenen Zeitalters anhand dieser noch berühmteren Vergilstelle aus der vierten Ekloge. Schon kehrt die Jungfrau wieder zurück und die Saturnia Iam redet et Virgo redeunt Saturnia Regna. Dann kommt das, wenn die Jungfrau zurückkehrt, und das ist jetzt unsere Königin Elisabeth, ne? die Astrea, die Erde verlassen hat, kehrt jetzt vom Himmel wieder zurück und bringt uns das goldene Zeitalter zurück. Also das ist die Konzentration auf die Königin selbst. Was uns interessiert, sind dann eben die Zusammenhänge dieser Art von Mythenbildung mit der Tätigkeit solcher Leute wie John Dee und mit den realen Vorgängen auf der Ebene der Eroberungsfahrten, also der Seefahrt der Eroberungsfahrten. Also da lese ich Ihnen jetzt ein kleines Stückchen vor aus dem Buch von Francis Yates über diesen Astrea-Mythos. Also da kommt das alles zusammen. Diese Rückführung, die der Judah-Mythos leistet auf die klassisch-antike Vergangenheit, auf das Griechische und die quasi Heiligung oder Verehrung der Königin als individueller Person und die Dienste, die solche Intellektuelle wie die für sie leisten. Mitte der 70er Jahre hat die etwas geschrieben, das heißt General and Rare Memorials Pertaining to the Perfect Art of Navigation. Also das ist so eine wirkliche Abhandlung über Navigation. Und das enthält auch eine Rechtfertigung auf ideologischer Ebene dieses elisabethanischen Imperialismus. Und hat zum Teil aus Landkarten und Seekarten für den Gebrauch der Seeleute bestanden, aber hat auch ideologische Rechtfertigung für das Unternehmen insgesamt geleistet. Also warum brauchen wir eine starke Navy, um das Land verteidigen zu können, sowieso gegen die Spanier, die da immer Eroberungspläne gehabt haben, aber sicher dann das Schicksal von Caesar in Kimberlein hätten teilen müssen und natürlich aber auch die Expansion. Und da geht es wirklich, also der Gelehrte muss die Würde sozusagen des Souveräns, der Königin, unterstützen. Und das wird fundiert damit, dass er sagt, diese Länder, die wir da jetzt in Besitz nehmen wollen, neue Länder, die wir in Besitz nehmen wollen, aber auch solche, die wir den Spaniern wieder abjagen wollen, der Claim, den wir dafür haben, die Rechtfertigung für diese Ansprüche, das liegt in Quellen, die in den Mythen verbürgt sind, dass diese Länder von dem König Arthur gehalten worden sind oder von irgendeinem solchen seiner Figur wie seinem Kimberlein oder sowas noch früher oder von dem Brut. Ne? Das ist wirklich ganz erstaunlich, wie da diese in den praktisch relevanten Abhandlungen zur Seefahrt sozusagen noch immer diese mythologischen Zusammenhänge eine Rolle spielen oder die Herstellung solcher mythologischen Zusammenhänge eine Rolle spielt. Ich habe leider nicht die Zeit, Ihnen wirklich was zu sagen über das wichtigste Engagement von John Dee in diesem Bereich der Seefahrt, obwohl ich das ja letztes Mal versprochen habe oder in Aussicht gestellt habe, die Suche nach einer Nordwestpassage. Also die Suche nach einer Nordwestpassage war das große Projekt schlechthin, also eine Route für Schiffe zu finden, über das nördliche Polarmeer, nördlich von Kanada zum Pazifik. Man hat eine Route gehabt, die hat man auch benutzt, über Südamerika. Der Handel mit China hat für die Engländer zu dieser Zeit schon eine große Rolle gespielt, aber das hat irrsinnig lang gedauert und von einer Route über das nördliche Polarmeer hat man sich unglaubliche kommerzielle Vorteile erhofft und hat da dauernd Versuche gemacht, sind immer wieder Expeditionen gestartet. Also die berühmten sind mehrere Expeditionen von Martin Frobisher in den 70er Jahren und John Dee hat in diesen Zusammenhängen wirklich ganz erstaunliche Karten gezeichnet. Also da haben eben seine früh erworbenen Kenntnisse in Kartografie eine große Rolle gespielt, aber die Hauptarbeit war natürlich die Kommunikation mit den Seefahrern selbst, also die Auswertung der Logbücher und der Erfahrungen, die die gemacht haben, um da durchzukommen. Sie wissen ja, dass das ein völlig aussichtsloses Unternehmen gewesen ist in Wirklichkeit. Faktisch ist eine Durchfahrt auf einer solchen Route überhaupt erst Anfang des 20. Jahrhunderts gelungen und nur unter der Voraussetzung, dass sich der Expeditionsleiter Amundsen Monate, Jahre lang sozusagen von den Inuit hat erklären lassen, wie man sich dort zu bewegen hat in diesen Bereichen. Und das Interessante ist, dass an einem Punkt, das im Jahre 1582, 83 die tatsächlich eine Zeit lang geplant hat, an so einer Expedition teilzunehmen. Und dazu ist es nicht gekommen. Er hat eine andere Reise unternommen, und zwar auf den europäischen Kontinent. Das ist diese Reise, wo meine Vorlesung eigentlich mehr oder weniger damit begonnen hat, diese Situation in Prag, wo er da eben dann auch am Hof Rudolfs II. In Prag gewesen ist, in Polen. Ein Anstoß für diese Reise war Kommunikation mit einem polnischen Adeligen namens Laski, der ihn in England besucht hat, und mit dem sind da Projekte verschiedener Art entwickelt worden, die dann eben auf dieser Reise hätten erledigt werden sollen. Der ist auch sein Medium. Der Kelly ist da auch mitgekommen, und da haben sie dann diese ganzen seltsamen Geschichten abgespürt, dass die nicht immer auf der gleichen Linie gearbeitet haben, und der John Kelly. Der Kelly hat immer wieder versprochen, dass er Gold erzeugen kann. Also der hat sozusagen so alchemistische Angebote gemacht an den Rudolf II. Und der Dee hat seine Geisterbeschwörungen vorgeführt, und der Rudolf war dann natürlich letztlich doch mehr an dem Gold interessiert, obwohl sich das dann auch wieder als nicht so richtig realisierbar erwiesen hat. Also das war keine durchgängig erfolgreiche Sache für John Dee. Das ist auch immer wieder in Geldnot gekommen da am Kontinent. Aber diese Reise hat lang gedauert. Von 1583 bis 89, also 5, 6 Jahre lang, ist er in Polen, in Böhmen und so gewesen. Und da sagt man, oder da gibt es Zeugnisse dafür, dass er auf der Rückreise nach England im Jahre 1589 durch Deutschland gefahren ist und dort an vielen Höfen sehr gastlich aufgenommen worden ist und mit Intellektuellen verkehrt hat und eine Wirkung gehabt hat. Also dass die Rückreise durch Deutschland von die im Jahre 89 etwas war, das ist jetzt dann eine von den Thesen von Francis Yates, was einen bleibenden Einfluss dann auch auf diese sogenannte Rosenkreuzerbewegung und Rosenkreuzermythen gehabt hat. Also dazu sage ich jetzt noch was, weil das was Wichtiges ist, was dann die Verbindung zu dem Teil meiner heutigen Vorlesung am Anfang wiederherstellt. Was sind die Rosenkreuzer? Also es geht da um eine Sache, es geht da um etwas, was erst aufkommt, zu einer Zeit, wo die schon längst tot war. Also in den Jahren 16, 15, 16 und 17 sind die Publikationen erschienen, die die Basis dieses Geheimbundes der Rosenkreuzer oder dieses Bundes der Rosenkreuzer bilden. Das sind im Großen und Ganzen drei Texte, zwar aus den Jahren 1614 und 1615, die man normalerweise als die Fama und als die Confessio bezeichnet. Und das sind die sogenannten Rosenkreuzer Manifeste, in denen es um eine mythische Figur geht, eben einen sogenannten Christian Rosenkreuz, von dem gesagt wird, der habe so einen Orden gegründet, und da gibt es da diese Manifeste, aber der ist nicht wirklich identifizierbar. Also der existiert wirklich als mythische Figur, eine typisch mythische Figur, wo eben ein Ursprung erzählt wird von etwas, was sich in seiner Tradition sehen möchte. Das eigentlich interessante Stück ist das dritte, was auf diese beiden früheren Bezug nimmt. Und das ist ein Text, von dem Sie den Titel vielleicht schon mal gehört haben. Das ist das sogenannte Kymische Hochzeit von Christian Rosenkreuz. Und anonym veröffentlicht, aber da kann man den Autor identifizieren von dieser Kymischen Hochzeit. Das ist ein Buch, das man übrigens heutzutage ohne Schwierigkeiten in quasi fünf Versionen kaufen, sich über Amazon zuschicken lassen kann, wenn man Lust hat. Also der als Autor identifizierbare Mensch hieß Johann Valentin Andreae. Es ist schon ziemlich sicher, dass der nicht diese anderen beiden Manifeste verfasst hat. Diese Geschichte hat eine Bedeutung gehabt in protestantischen Kreisen. Also das war so quasi ein Versprechen auf irgendeine große politische und intellektuelle Reform, die attraktiv war, vor allem für protestantische Bewegungen, intellektuelle. Eine der wichtigsten Figuren in diesem Zusammenhang oder die Zentralfigur eigentlich, wenn man dann mehr aufs Politische schaut, ist ein gewisser Christian von Anhalt. Dieser Christian von Anhalt war zunächst einmal der politische Berater des Herzogs von Württemberg. Also eher in Süddeutschland, aber dem seine politische Absicht oder sein politisches Wirken ist vor allem konzentriert auf den einen Punkt, dass er schon sehr früh darauf hingearbeitet hat, den Kurfürsten von der Pfalz, Friedrich den V., als eine Gegenfigur gegen die Habsburger aufzubauen. Also zu schauen, dass der nach dem Tod von Karl dem V., dass der zum Kaiser gekrönt werden kann, Friedrich von der Pfalz. Das waren protestantische Verbindungen. Im Hintergrund sind da immer schon enge Verbindungen mit Bemühungen der Franzosen in diesem Sinn gelaufen. Also man konnte zum Beispiel hoffen, dass man zumindest ideologisch oder auf einer Kommunikationsebene von den Franzosen unterstützt werden wird, in diesem Sinn da einen Protestanten möglicherweise zum Kaiser krönen zu lassen. Also zum Beispiel mit dem Heinrich IV. Von Frankreich hat dieser Anhalt auch Kontakt gehabt und hat auch Kontakte nach Böhmen gehabt. Und da kann man wirklich nachweisen, dass in diesen Rosenkreuzer Texten Stellen aus der Munas Hieroglyphica von John Dee abgeschrieben sind. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es da wirklich durch die Reise, das kann natürlich auch unabhängig von dieser Rückreise gewesen sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das heißt, dass das, was man so quasi als so ein okkult-magisches Werk von dem John Dee bezeichnen kann, oder Hauptwerk sogar, diese Munas Hieroglyphica, dass das in so einen okkulten Text, der vor allem eine politische Bedeutung gehabt hat, eine Generation später, im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts noch vorhanden ist, gelesen wird und eine Wirkung hat. Und diese Texte sind auch noch in späteren Publikationen in dieser Tradition erhalten geblieben. Die tatsächliche Entwicklung, die historische Entwicklung ist Ihnen ja bekannt. Dieser Kurfürst Friedrich V. ist bei der Wahl zum Kaiser in Frankfurt kläglich eingegangen. Das war im Jahr 1619. Also Ferdinand II. Von Habsburg ist zum Kaiser gewählt worden in Frankfurt. Das ist diesem Friedrich eben nicht gelungen, die richtigen Allianzen zu schmieden. Bei dieser Gelegenheit bei diesem Großereignis der Kaiserwahl in Frankfurt war auch René Descartes anwesend. Einer der Schachzüge, die dieser Friedrich der V. geplant hat, um dort Kaiser werden zu können, war, dass er die Böhmen überredet hat, die auch sozusagen eine Stimme hatten, eine eigene. Also Böhmen war ein Kurfürstentum, sozusagen veranlasst hat, eine Abordnung dorthin schicken zu lassen, zu sagen, sie wollen unabhängig von den Habsburgern werden. Und nachdem sein Versuch gescheitert ist, sich zum Kaiser wählen zu lassen, hat er sich zum König von Böhmen machen lassen. Und das war natürlich der ultimative Affront gegen die Habsburger. Und das ist diese Sache, die haben da zurückgeschlagen und die Schlacht am Weißen Berg, wo er da eingegangen ist. Sein Heer wurde da von diesem Anhalt geführt schon. Wo er da eingegangen ist, das war der Beginn des 30-jährigen Kriegs. Also das war sozusagen die eigentliche, der ist der richtige Katastrophentyp gewesen. Der ist dann in Reichsacht gekommen, der Anhalt auch, also sozusagen exiliert worden. Und wenn Sie Philosophie studieren, dann ist Ihnen ja bekannt, dass seine Tochter, die Tochter des sogenannten Winterkönigs Elisabeth von der Pfalz, dann ihr Heim in den Niederlanden gefunden hat. Und das ist und eben dann mit diesem René Descartes, der einen sehr interessanten Briefwechsel gehabt hat. Descartes war ja auf der anderen Seite offensichtlich auch dort in Prag im Jahr 1620. Er war militärisch verpflichtet bei den Bayern zu dieser Zeit, glaube ich, also bei denen, die gewonnen haben. Aber an den tatsächlichen Kriegshandlungen, muss man annehmen, hat er eher nicht teilgenommen. Also der 30-jährige Krieg, das ist die große Unterbrechung, die alle diese reformerischen Bewegungen wieder zunichte gemacht hat und vor allem dazu beigetragen hat, also weil da sind die Religionsstreitigkeiten ärger aufgebrochen, als sie je zuvor waren, und der vor allem dazu beigetragen hat, diese Gesellschaften wie die Rosenkreuzer, die schon vorher auch Geheimgesellschaften waren, aber jetzt dann noch einmal in einem anderen Sinn zu Geheimgesellschaften zu machen, die sozusagen in den Keller der Geschichte runtergefallen sind und sich dort dann entweder aufgelöst haben, nachträglich als antiaufklärerische Bewegungen identifiziert oder denunziert worden sind, und wenn sie sich erhalten haben, transformiert haben in wirklich eher zweifelhafte okkulte Vereinigungen, also zum Beispiel der Order of the Golden Dawn im 19. Jahrhundert, das ist eigentlich entstanden als ein Ableger aus einem Ableger des Rosenkreuzerordens in England, und hat sich dann ja selber mehrfach gespalten bis in die Phase dieser unrühmlichen Spätgeschichte. Also soweit heute zu dem politischen Hintergrund des Wirkens von so einem Magier wie John Dee, Verbindung mit dem Mythos. Nächstes Mal gehe ich auf etwas ein, was man auf keinen Fall weglassen kann, was ein ganz wichtiges Bestandstück in jeder Auseinandersetzung mit der frühneuzeitlichen Magie ist, nämlich dieser gesamte Komplex des sogenannten Hermetismus, der hermetischen Schriften. Von dort kommt das, was diese Intentionen von Leuten wie die mit der eigentlichen Geschichte der Magie verbindet und zugleich in einer massiven Weise mythologisierend ist. Also die Geschichte von einem Gott, der den Menschen bestimmte Gaben zu ihrer Nutzung übermittelt und in dessen Tradition es dann darum geht, die wieder zu beleben, wenn sie durch andere historische Vorgänge überlagert worden sind. Danke für heute.